Wir beschäftigen uns in Wetter in der Stadtmission, von denen ich übrigens ganz herzliche Grüße mitbringen soll, mit einigen Versen aus dem Epheserbrief. Da geht es darum, wie wir als Menschen miteinander umgehen können, wie wir mit unserem Leben etwas anfangen können, so dass es in Gottes Sinne ist. Und deswegen wird es heute auch um einen kurzen Abschnitt aus dem Epheserbrief gehen. Aber dazu später. Ein Ehepaar feiert goldene Hochzeit und beim gemeinsamen Frühstück denkt die Frau, also seit 50 Jahren nehme ich auf meinen Mann Rücksicht und gebe ihm dieses schöne, knusprige Oberteil von dem Brötchen. Aber heute möchte ich es einmal wenigstens selber essen. Und sie schmiert sich also das Oberteil von dem Brötchen und gibt die andere Hälfte ihrem Mann ab. Mein Schatz, ruft der Mann hocherfreut, was für ein wundervoller Tag. 50 Jahre lang habe ich auf das Brötchenunterteil verzichtet, obwohl ich es doch so gerne mag. Und ich dachte immer, es schmeckt dir doch so gut und darum sollst du es auch haben. Es geht heute ums Geben. Allerdings nicht um Brötchenhälften, sondern es geht ums Ganze. Es geht ums Geld, es geht um ihr Geld, um unser Geld, woher wir es nehmen und wohin wir es geben. Und im Epheserbrief steht dazu ein kleiner Vers, im Kapitel 4, der Vers 28. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen geben kann. Mein erster Gedanke war, also übers Stehlen bzw. übers Nicht-Stehlen muss ich doch eigentlich nicht predigen, oder? Aber dann ging mir der Gedanke doch nicht mehr aus dem Kopf. Nicht, dass ich vermute, dass Sie oder die Gemeinde in Wetter alle aus dem Kollektenkörbchen eher etwas rausnehmen, als etwas reinzulegen. Aber wenn Paulus davon schreibt, dann hat es offensichtlich in Ephesus Menschen in der Gemeinde gegeben, die es mit dem Eigentum anderer Leute, sagen wir mal so, nicht ganz so genau genommen haben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und wenn Paulus das so anspricht, dann war das wohl eine Gemeinde, in der auch solche Menschen dazugehörten, Menschen ohne einen geradlinigen Lebenslauf, Menschen, die vielleicht auf die schiefe Bahn geraten waren. Und dann habe ich mich gefragt, wäre das bei uns, in unseren Gemeinden möglich? Könnten solche Menschen mit so einem kriminellen Hintergrund auch in unsere Gottesdienste oder Hauskreise kommen? Ich finde es eine ganz, ganz spannende Frage. Sind wir da wirklich offen dafür, offen für jedermann? Oder müssen unsere Gottesdienstbesucher einem gewissen Bild, einer gewissen Norm entsprechen? Wie würden wir damit umgehen, wenn auf einmal eine Person hier Sonntagmorgen um 10 Uhr auftaucht, von der wir wissen, dass sie eine kriminelle Vergangenheit hat? Möglicherweise vielleicht immer noch mit einem zweifelhaften Verhalten für ihr Auskommen sorgt. Paulus findet ganz klare Worte. Wer stiehlt, soll's lassen. Punkt. Und dann folgt die Aufforderung, geh arbeiten, schaffe etwas. Und zwar nicht, damit du anderen nicht zur Last fällst, nicht, weil du mit Stehlen gegen Gottes Ordnungen verstößt, nicht, weil du anderen damit wehtust, nein. Die Begründung lautet auch nicht, damit du dir etwas leisten kannst, damit es dir gut geht, damit du für deine Zukunft vorsorgen kannst. Arbeite, damit du dem Bedürftigen abgeben kannst. Das ist es, was Paulus sagt. Arbeiten Sie deswegen? Stehen Sie deswegen vielleicht jeden Morgen um 5 Uhr auf und fahren zur Arbeit? Machen Sie die vielen Überstunden, damit Sie mehr spenden können? Ertragen Sie die Launen Ihrer Kollegen oder Ihres Chefs, damit Sie am Sonntag statt einem bisschen Kleingeld einen Schein in das Körbchen legen können? Man sagt ja, geben ist seliger als nehmen. Und genau dem möchte ich mal ein bisschen nachgehen. Wie ist denn das mit dem Geben? Wie viel muss ich denn geben? Und muss ich geben? Und wann und wem und wie oft und warum überhaupt? Die erste Frage, die mir in dem Zusammenhang sehr häufig begegnet, ist tatsächlich die Frage nach dem wie viel. Und ganz oft höre ich, dass Menschen davon erzählen, dass sie den Zehnten geben. Das sei das, was die Bibel für angemessen hält. Aber ganz ehrlich, so wirklich hundertprozentig richtig ist das eigentlich gar nicht. Denn wenn man ins Alte Testament schaut, dann kann man dort im 5. Buch Mose im Kapitel 14 Folgendes entdecken. Ich lese mal ab dem Vers 22. Gebt jedes Jahr den zehnten Teil dessen, was auf euren Feldern wächst, ab. Bringt diese Abgabe an den Ort, den der Herr, euer Gott, sich erwählt, damit dort sein Name verehrt werde, und verzehrt sie in seiner Gegenwart. Das gilt für euer Getreide, euren Wein, euer Olivenöl und die erstgeborenen männlichen Tiere aus euren Herden. Dadurch sollt ihr lernen, dem Herrn, eurem Gott, immer mit Ehrfurcht zu begegnen. Es kann sein, dass der Ort, den der Herr, euer Gott, für die Verehrung seines Namens bestimmt hat, zu weit entfernt von eurem Wohnort liegt. Wenn der Herr euch nun reiche Ernten geschenkt hat, so dass ihr die vielen Abgaben nicht dorthin transportieren könnt, dann dürft ihr den zehnten Teil eurer Ernte und eurer Tiere verkaufen und mit dem Erlös an den Ort gehen, den der Herr, euer Gott, erwählen wird. Kauft dort von dem Geld, was immer ihr wollt, Rinder, Schafe, Ziegen, Wein oder was ihr sonst möchtet. Feiert dann mit eurer Familie ein fröhliches Fest in der Gegenwart des Herrn. Übergeht dabei die Leviten nicht, die in euren Städten leben, denn sie besitzen kein Land und haben kein Erbteil wie ihr. Am Ende jedes dritten Jahres sollt ihr die gesamte Ernteabgabe des betreffenden Jahres in die nächstgelegene Stadt bringen und dort aufbewahren. Sie ist für die Leviten bestimmt, denn sie besitzen kein Land und haben kein Erbe unter euch, sowie für die Ausländer, die Waisen und die Witwen in euren Städten, damit sie sich satt essen können. Dann wird der Herr, euer Gott, alles segnen, was ihr tut. Man soll also schon den Zehnten geben, ja, aber man soll dann auch die Leviten, die Priester, nicht vergessen und deswegen alle drei Jahre nochmal die Ernte obendrauf. Es sind also eigentlich sogar mehr als 10%. Im Neuen Testament gibt es nicht so genaue Regeln, wie viel Prozent man nun abgeben soll. Aber wir werden von den Aposteln immer wieder aufgefordert, zu geben. Abzugeben von unserem Reichtum, die Witwen und die Waisen nicht zu vergessen. Aber es gibt keine starren Regelsätze, keinen Vers, wo wir sagen könnten, okay, das ist es, jetzt weiß ich genau, von meiner Gehaltsrechnung gehen so und so viel Prozent ab. Trotzdem ist die Idee vom Zehnten natürlich eine gute geistliche Grundlage. Und wem das jetzt dann zu gesetzlich ist, dem steht es natürlich auch frei, jederzeit ein bisschen mehr zu geben. Im 2. Korintherbrief schreibt Paulus, dass jeder geben soll, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat. Und jeder soll freiwillig geben, nicht aus Unwillen oder Zwang heraus, wie Luther es sagt, weil Gott einen fröhlichen Geber lieb hat. Und dann spielt es auch keine Rolle, ob Sie von Ihrem guten Gehalt jeden Monat Hunderte von Euros spenden können oder ob es vielleicht von den 5 Euro Taschengeld jede Woche ein paar Cent sind. Es ist egal, ob Sie einen Teil Ihrer gerade ausbezahlten Lebensversicherung Gott zur Verfügung stellen oder ob Sie von Ihrer kleinen Rente ein bisschen abknapsen und es Gott geben. Für manche ist der Betrag ein echtes Opfer. Sie haben selbst kaum genug und geben dennoch an die etwas weiter, denen es noch schlechter geht. Oder sie geben es an die Gemeinde, weil sie Gottes Sache voranbringen wollen. Andere haben möglicherweise mehr und geben auch mehr. Sie geben von ihrem vielen etwas ab und es ist gleichgültig, wie viel sie geben. Es ist nicht wichtig, wie hoch der Betrag ist. Viel wichtiger ist ihre Herzenshaltung dabei. Gibst du, weil du musst, weil es so vorgeschrieben ist, weil du glaubst, dass Gott das von dir fordert, weil du fürchtest, Gottes Gebote zu verletzen, weil man das eben so macht? Oder kannst du fröhlich geben, aus eigenem Antrieb? Legen Sie etwas in das Beutelchen oder in das Körbchen hinein, weil man es so macht und weil man vielleicht die Blicke der Sitznachbarn links und rechts fürchtet, wenn man nichts hineinlegt, wenn man das Körbchen einfach weitergibt. Es ist eine ganz schön doofe Angewohnheit von uns Menschen, das muss ich jetzt mal so sagen, und zwar aus zwei Gründen. Eigentlich sollten uns die Blicke der anderen egal sein. Ich muss mich nicht vor anderen rechtfertigen. Sie sind nicht das Maß, mit dem ich mich messen lassen muss. Sollen sie denken, was sie wollen. Viel wichtiger ist es doch, was Gott von mir denkt. Wir sollten nicht spenden, nicht beten, nicht zum Abendmahl gehen, nur damit wir nicht schief angeguckt werden in der Gemeinde, damit wir unser Ansehen in der Gemeinde behalten. Es geht dabei nur um Gott und um dich. Seine Meinung zählt und er weiß um dein Herz. Ihn kannst du nicht täuschen. Und du musst es auch gar nicht. Vor ihm darfst du offen und ehrlich auch zu deinen Fehlern und deinen Unzulänglichkeiten stehen. Und du kannst auch das Körbchen einmal weitergeben. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Wenn jemand dieses Körbchen oder den Beutel weitergibt, ohne Geld hineinzulegen, dann sollten wir uns darüber kein Urteil erlauben. Wenn jemand dort nichts hineinlegt, dann wird das vielleicht seine Gründe haben. Vielleicht hat er ganz einfach seinen Geldbeutel vergessen. Vielleicht legt auch der Mann oder die Frau etwas hinein, die ein paar Reihen weiter hinten sitzt. Oder möglicherweise hat er sich dazu entschieden, seine Spende jeden Monat zu überweisen. Wer bin ich, dass ich da urteile oder denjenigen schief angucke? Jeder nach seiner Herzenshaltung. Und dann sollte es auch nicht darum gehen, dass am besten jeder in meinem Umkreis sieht, dass ich vielleicht einen leuchtend grünen Schein in das Körbchen lege. Gott sieht deinen Antrieb. Er sieht den Antrieb, aus dem heraus du eine Gabe gibst. Jesus spricht in der Bergpredigt davon, wie wir Almosen geben sollen, nicht wie die Heuchler, die es laut in den Gassen herumposaunen, wie freigebig, wie spendabel sie sind, wie gut sie sind. Nein, wir sollen es im Verborgenen tun. So, dass niemand etwas davon mitbekommt, heimlich, so dass die rechte Hand nicht weiß, was die linke tut. Es genügt, wenn Gott deine Gabe sieht und er wird es segnen. Freigebig sein, großzügig das eigene Geld zu teilen, widerspricht ganz unserer menschlichen Natur und auch dem Zeitgeist heute. In Zeiten, wo Geiz geil ist und worüber diskutiert wird, wie unsicher die finanzielle Zukunft der nächsten Generation ist, da behalten viele ihr Geld lieber für sich. Man muss ja vorsorgen für schlechte Zeiten. Und je mehr ich habe, desto glücklicher bin ich. Je größer mein Auto, mein Haus, meine Yacht, desto angesehener bin ich. Die Diskrepanz, der Unterschied zwischen diesen Standpunkten könnte kaum größer sein. Zwischen der Haltung, nimm so viel du kannst und dann hast du ausgesorgt, und der Haltung, die Jesus uns aufs Herz legt, nämlich gib und du hast, weil ich für dich sorge. Geben ist seliger als nehmen. Gib und du hast, weil er für dich sorgt. Bei all den Überlegungen darüber, wie viel wir geben sollten und ob es ein Sollen, ein Müssen, ein Können ist, wäre es vielleicht auch gut, darüber nachzudenken, woher wir denn alles haben, was wir möglicherweise geben könnten. In Psalm 24 heißt es, dass die ganze Erde Gott gehört. Alles, was auf der Erde lebt, Mensch und Tier, ist sein, von ihm geschaffen und am Leben erhalten. Sein ist alles, was wächst, die ganze Ernte, das Getreide, die Früchte. Er gibt Leben und er gibt dir auch dein Leben. Und er ist es, der dir Gelingen schenkt. Und alles, was du hast, alles, was du kannst und was du bist, das verdankst du deinem Gott. Letztlich ist er der Geber aller Dinge, so schreibt es Jakobus in seinem Brief. Und wenn Gott alles gehört, wenn Gott dir alles gegeben hast, was du heute dein Eigentum nennst, dann gibst du ihm eigentlich nur einen kleinen Anteil dessen zurück, was ihm ohnehin schon gehört. Und dann ist auch klar, dass es beim Geben nicht einfach nur ums Geld geht. Das ist zwar das, was uns oft als erstes in den Sinn kommt, aber Gott schenkt uns ja nicht nur materiellen Besitz. Wir können viel mehr teilen, viel mehr geben. Alles, was er uns anvertraut hat. Ein Perlensucher suchte überall auf der Welt nach der kostbarsten Perle. Und eines Tages, er wusste selbst nicht, wie es gekommen war, fand er die große, herrliche Perle, schön und kostbar. Viel kostbarer, als er es sich in den kühnsten Träumen hätte träumen lassen. Und als er sie ansah, wurde er traurig, denn es war ihm klar, dass er sie nie besitzen könnte. Dazu hatte er einfach nicht genug Geld. Da erschien der Besitzer der Perle. Er erkannte die Trauer des Mannes und sagte: Du kannst diese Perle haben, aber ich kann sie doch niemals bezahlen. Pass auf, sagte der Besitzer, du brauchst mir dafür nur alles zu geben, was du hast. Wenn du viel hast, musst du mir viel geben. Wenn du aber nur wenig hast, brauchst du mir auch nur wenig zu geben. Nur das, was du gerade hast, ist der Preis für diese Perle. Willst du das? Der Mann bejahte das freudig und dann fragte der Perlenbesitzer weiter: Was hast du denn? Och, ich habe gar nicht viel, ich weiß nicht genau, da sind vielleicht so 5.000 Euro auf meinem Konto, das, was man eben so in Reserve hat. Na gut, sagte der Perlenbesitzer, dann gehört das jetzt mir. Hast du noch etwas? Ja, noch so ein bisschen Bargeld in der Brieftasche, was man halt so mit sich führt. Gut, dann gehört mir das jetzt auch. Hast du noch etwas? Ich wüsste nicht, dass ich noch etwas hätte. Ja, aber wo wohnst du denn? Ach, ich wohne in unserem Haus. Ein Haus hast du? Dann gehört mir das auch. Ja, sollen wir denn dann jetzt in unserem Wochenendhäuschen wohnen? Also ein Wochenendhäuschen hast du auch noch. Dann nehme ich das auch. Ja, aber wo sollen wir denn dann schlafen? Sollen wir jetzt dann in unseren Wohnwagen ziehen? Ach, ein Wohnwagen und ein Auto besitzt du auch. Ja, aber es ist kein Besonderes. Das gehört mir jetzt auch. Dann stehe ich ja mit meiner Frau und meinen Kindern auf der Straße. Die gehören mir jetzt auch. Dann bin ich ja nur noch ganz alleine übrig. Ja, du gehörst mir jetzt auch. Und nun gebe ich dir diese Perle, aber hör gut zu. Ich erlaube dir, dass du in dem Haus, das dir vorher gehört hat, weiter wohnen darfst. Aber vergiss nicht, dass es jetzt mein Haus ist. Und du bist nur der Verwalter dieses Hauses. Du darfst auch weiter mit deiner Frau und deinen Kindern zusammenwohnen. Aber vergiss nicht, sie gehören mir. Lebe jetzt nach meinen Regeln. Selbst das Wochenendhaus und das Auto und das, was du in der Brieftasche hast, all das gebe ich dir, damit du es verwaltest. Unser Leben mit all dem, was dazugehört, ist uns in Wahrheit nur anvertraut. Wir besitzen es nicht. Es ist uns mit der Einladung und mit dem Auftrag gegeben, es in der bewussten Abhängigkeit von Gott zu gestalten. Das klingt für uns als Christen oft ganz selbstverständlich und trotzdem ist es eine riesige Herausforderung. Unsere Fähigkeiten, unser Denken, unsere Zeit, unsere Kinder, unsere Eltern, Freunde, Kollegen, unser Besitz, all das ist uns anvertraut. Wir dürfen es gestalten und wir sollen es gestalten. Aber wir sind nicht die Besitzer, sondern nur die Verwalter. Und das heißt, unsere Aufgabe ist es, mit dem, was uns gegeben wurde, in Gottes Sinne umzugehen. Dazu gehört natürlich auch, es erst einmal selber zu genießen. Und trotzdem haben wir für alles eine Verantwortung. Das gilt für unser Einkommen, aber auch für alles andere. Jedem von uns sind täglich 24 Stunden zur Verfügung gestellt und wir dürfen diese Zeit füllen und sollen es auch. So oder so. Nach 24 Stunden ist der Tag vorbei. Kann es sein, dass wir häufig Raubbau mit unserer Zeit betreiben? Wir versuchen, möglichst viel darin unterzubringen und spüren doch, dass damit anderes verloren geht. Es gehört heute Mut dazu, manches sein zu lassen. Aber wer sich auf den Weg einlässt, wird auch ein Stückchen Lebensqualität wiederentdecken, für sich selbst und für andere. Wer bedauert schon auf dem Sterbebett, dass er nicht mehr Zeit im Büro verbracht hat? Wahrscheinlich kaum jemand. Die Perspektive der Ewigkeit ist manchmal hilfreich für die Fragen der Lebensgestaltung. Im Psalm 90 heißt es, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Vom Ende her denkend, fällt es vielleicht leichter zu fragen, was ist denn wirklich wichtig? Was ist wichtig? Wie gehe ich mit dem um, was uns anvertraut ist? Menschen sind uns anvertraut. Verwandte, Eltern, Kinder. Ein Mensch zu Luthers Zeiten begegnete im Laufe seines Lebens etwa so vielen Menschen, wie wir heute durchschnittlich in einer Woche. Wir haben unglaublich viele Kontakte, aber haben wir auch echte Begegnung? Geben ist seliger als nehmen. Wenn ich etwas nehme, das mir nicht gehört, dann eigne ich es mir unrechtmäßig an. Wenn alles, was wir haben, uns von Gott nur anvertraut ist, dann steht es mir nicht zu, völlig nach Belieben darüber zu verfügen. Vielmehr muss ich im Sinne des Eigentümers, des Besitzers damit umgehen. Eigentümer ist Gott. Und deshalb ist das, was er will, der Maßstab, wie ich mit den Gaben, die mir anvertraut sind, umgehe. Gottes Wille ist der Grund, warum Geben seliger ist als Nehmen. Verzichten kann unglaublich froh machen, verschenken unglaublich reich. Denn in erster Linie geben wir uns selbst und dann erst die Gabe. So sollte es zumindest sein. Dem Bettler nicht einfach eine Münze in den Becher schmeißen und dann schnell weitergehen. Haben Sie sich mal Zeit genommen, dem Bettler in die Augen zu schauen, ihn wahrzunehmen als Mensch? Haben Sie ihm einen guten Tag gewünscht, sich zu ihm hinuntergebeugt oder sind Sie nicht einmal stehen geblieben? Beim Geben geht es nicht darum, einfach von meinem Überfluss das Stück abzugeben, was ich sowieso nicht brauche, sondern es geht darum, aus Liebe ein Stück von mir selbst zu geben, so wie Jesus das auch getan hat. Und dann ist dieser Euro, den wir dem Bettler geben, viel mehr wert als dieses eine Geldstück. Weil sie ihn gesehen haben, weil sie ihn angesehen haben, weil er in ihren Augen wieder zum Menschen wurde. Es geht beim Geben nicht nur um unser Geld, sondern genauso um unsere Zeit, unsere Kraft, unsere Fantasie, unsere Talente und vieles mehr. Und wer die Freiheit zum Geben entdeckt, der wird selbst dadurch auch ganz reich beschenkt. Es macht einfach Freude. Amen.